Sherlock Holmes hatte stets gewisse Berührungsängste, wenn es um Dinge ging, die, um es etwas salopp zu formulieren, in den nebulösen Bereich des Übernatürlichen oder Nicht-Erklärbaren fielen. Zu groß war seine generelle Skepsis und zu oft hatte er Scharlatane, die sich als Geisterbeschwörer oder Ähnliches ausgegeben hatten, auf frischer Tat ertappt und überführt. In gewisser Weise bedauere ich die Tatsache, dass Holmes daher einen Bogen um Fälle machte, die in eine solche Richtung tendierten. Denn ich selbst war mir nie völlig sicher und bin es bis heute nicht, ob nicht doch stimmt, was der große William Shakespeare seinen Hamlet sagen ließ, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Dennoch gab es in den vielen Jahren unserer Freundschaft ein paar Fälle, in denen selbst der Meisterdetektiv nicht alles erklären konnte, was sich zugetragen hatte. Eine Sonderstellung nimmt dabei der von mir das Graue Haus betitelte Fall ein, denn er löste unter Wissenschaftlern, die sich der Erforschung übernatürlicher Phänomene zugewandt hatten, eine gewisse und bis heute andauernde Kontroverse aus. Ich habe lange gezögert, selber einen Bericht über die Ereignisse vorzulegen, denn es liegt mir fern, irgendjemandem Angst einjagen zu wollen, denn erschütternd ist das, was damals geschehen ist, allemal. Alles begann damit, dass sich mein Freund Sherlock Holmes im äußerst trockenen Sommer 1893 einige Wochen an die Küste von Devon zurückgezogen hatte. Ich hatte ihm diesen Ortswechsel dringend ans Herz gelegt, damit er dort eine lange, verschleppte Erkältung endgültig auskurieren konnte. Da zu diesem Zeitpunkt keine dringenden Ermittlungen anstanden, die er als neuerliche Ausrede hätte nutzen können, willigte er zu guter Letzt zähneknirschend ein. Wir hatten ausgemacht, dass ich ihn in seiner Sommerfrische auf eine Woche besuchen würde.
Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen, mein lieber Watson.
Oho, warum so überschwänglich?
Na ja, darf ich Sie nicht vermissen?
Doch, doch, aber das ist doch sonst nun wirklich nicht Ihre Art.
Möglich, aber sonst sterbe ich auch nicht so vor gähnender Langeweile wie jetzt hier.
Aha, dachte ich es mir doch. Da liegt also der Hase im Pfeffer.
Ja, ich gebe zu, ich könnte mir keinen malerischeren Ort vorstellen. Aber nach zwei Wochen hier verlangt es mich dringend wieder nach den Annehmlichkeiten der Metropole. Oder zumindest nach ansprechender, menschlicher Gesellschaft.
Oh, vielen Dank für das Kompliment. Jetzt bin ich ja da.
Und ich danke Gott dafür. Man will sich doch auch auf regelmäßiger Basis einmal mit einer Vertrauensperson austauschen.
Wie bitte? Und das aus Ihrem Munde, wo Sie doch sonst immer so etwas von verschlossen sind?
Na ja.
Wie oft habe ich unter Ihrer Schweigsamkeit schon gelitten?
Ach was, ich hoffe jedenfalls inständig, dass ich zum Ende der Woche mit Ihnen zusammen wieder abreisen darf.
Eile mit Weile, nichts überstürzen.
Aber es geht mir schon viel besser.
Mm-mm.
Wirklich.
Davon will ich mich lieber selbst überzeugen.
Bitte schön. Ich habe nicht das Geringste zu verbergen.
Das wird sich zeigen.
So, bedienen Sie sich, horchen Sie mich ab. Dann werden Sie es sehen, beziehungsweise hören, dass es stimmt, was ich sage.
Nun gut. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen.
Sag ich ja. Ich bin geheilt.
Und ich bin einigermaßen erstaunt, dass das so schnell ging.
Was sollte ich in dieser Einöde, in die Sie mich geschickt haben, denn auch anderes machen, als gesund zu werden?
Ja.
Hier gibt es nichts. Nicht die kleinste Ablenkung. Furchtbar.
Aber Sie haben doch eine riesige Kiste mit Büchern hierher schicken lassen, die Sie auf der Terrasse durcharbeiten wollten.
Hab ich ja auch getan. Bereits nach einer Woche war ich mit allem durch.
Wie bitte? Aber das waren doch bestimmt...
Es waren etliche Bände, ganz recht.
Ja.
Aber wenn man nichts anderes zu tun hat und von nichts abgelenkt wird, dann hat man die schnell durch.
Naja, ein Genie wie Sie vielleicht. Mir wäre das sicher in 4 Wochen nicht möglich.
Wohl eher in 6.
Aha. Nun, wie auch immer. Ich freue mich jedenfalls, dass die gute Seeluft in Devon ihre Wirkung mal wieder nicht verfehlt zu haben scheint.
Ja, und deshalb darf ich dann auch mit Ihnen zusammen Ende der Woche wieder zurück nach Hause in die gute alte Baker Street.
Ach, ja.
Wenn ich noch länger hier bleiben muss, werde ich ansonsten sicher vor Langeweile sterben.
Lassen Sie sich von einem Arzt gesagt sein, so etwas geht gar nicht.
Oh, doch. Und wir wollen doch nicht riskieren, dass ich der erste dokumentierte diesbezügliche Fall werde, oder?
Nein, natürlich nicht.
Na also, was würde Mrs. Hudson Ihnen sagen, wenn Sie mich auf dem Gewissen hätten?
Oh, nicht auszumalen.
Eben. Meine Lungen giert es direkt wieder nach der dreckigen Luft in London.
Also, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
Hm.
Haben Sie denn wirklich niemanden kennengelernt, der etwas zu Ihrer Unterhaltung beigetragen hätte?
Also bitte, es muss niemand zu meiner Unterhaltung beitragen. Hm. Ich bin mir im Grunde wahrlich selbst genug.
Ja, wo ist dann das Problem? Gerade haben Sie doch noch gesagt,
dass... Mein Hirn giert nach Herausforderungen, nach einem Verbrechen, einem Geheimnis, das gelüftet werden muss, einem Rätsel, das es zu lösen gilt, einfach nach irgendeiner Aufgabe. Ist das denn zu viel verlangt?
Nun ja, die Gegend hier ist nicht eben dicht besiedelt.
Und das ist noch übertrieben ausgedrückt. Es grenzt daher geradezu an ein Wunder, dass es mir tatsächlich gelungen ist, jemanden zu finden, mit dem man sich wenigstens einigermaßen unterhalten kann.
Oh, und wer ist das?
Dr. Freemantle.
Aha.
Ein Kollege von Ihnen.
Ah.
Seines Zeichens Landarzt, der sich in seiner Freizeit intensiv mit Botanik beschäftigt.
Interessant.
Ja. Er weiß erstaunlicherweise fast so viel darüber wie ich.
Aber Gott sei Dank nur fast.